Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen zum Podcast Heldenstunde. Hier spricht dein Host Alexander Metzler. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand. Und wie immer freue ich mich mega, dass du bei meinem Podcast wieder am Start bist. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema Manifestation sprechen. Die Idee kam mir eigentlich durch einen Instagram-Spontan-Post und ich habe gesehen, oh, da gibt es ein paar Antworten. Das Thema scheint interessant zu sein. Und dann habe ich mir noch so ein paar nachgelagerte Gedanken zum Thema gemacht. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Feld, dieses Feld der Manifestation, also etwas in die Realität bringen, Kraft unserer Gedanken. Wer mich kennt, wer meinen Podcast hört, wer auf Vorträgen von mir war, der weiß, dass ich spirituelle Arbeit sehr, sehr schätze. Spirituelle Arbeit bedeutet bei mir aber sehr bodenständige Arbeit. Also das Auseinandersetzen mit dem eigenen Geist, mit den eigenen Gedanken, die Verbindung zwischen Gedanken, Emotionen und Gefühle, die Wechselwirkung davon wieder zu den Gedanken. Mental Health generell als auch spirituelles Thema. Das alles finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Wenn man sich mit Spiritualität auseinandersetzt, wenn man sich dann auch alte Lehren anschaut, Bücher liest, Podcasts hört, da merkt man schnell, es gibt einen sehr schmalen Grat und manchmal sind die Übergänge fließend zwischen Spiritualität und esoterischen Ansätzen. Und ich möchte das gar nicht werten. Ich bin nur jemand, der eher auf dem bodenständigen Bereich bleibt. Nichtsdestotrotz finde ich manche Ansätze auch sehr, sehr spannend und es lohnt sich mal, sich damit zu beschäftigen. Wiederum andere Aspekte von Esoterik, da bin ich zu weit weg, da kann ich nicht folgen und da will ich mich auch gar nicht teilweise damit auseinandersetzen. Es ist nur schwierig, da eine ganz klare Grenzlinie zu ziehen zwischen diesen beiden Bereichen und wer sich nicht näher mit den jeweiligen Bereichen beschäftigt, der läuft auch Gefahr, das alles immer schnell in einen Topf zu werfen. Und wenn er sich vielleicht von irgendeinem esoterischen Aspekt mal irritiert gefühlt hat, würde so ein Mensch vielleicht sogar auch direkt bei dem Wort Spiritualität Red Flags sehen. Das ist aber aus meiner Sicht eine ganz klare Trennung wäre schön, aber es ist getrennt zu betrachten. Nur bei manchen Aspekten gibt es so fließende Übergänge. Und ich finde, Manifestation, also etwas in die Realität zu bringen, Kraft der eigenen Gedanken, das ist so ein fließender Übergang. Da weiß ich nie so recht, wie ich mich eigentlich selbst dazu positionieren soll. Es gibt spirituelle Lehrer, spirituelle Meister, die vertreten die Meinung, ja, Manifestation ist ganz klar möglich. Es gibt eine ganze Industrie um das Thema Manifestation. Vor einigen Jahren, erinnere ich mich noch gut dran, kam das Buch und später dann auch als Hörbuch The Secret auf den Markt. Das Geheimnis der Anziehung oder so war der Untertitel. Und da ging es im Grunde genommen nur darum, wie wir Kraft unserer Wünsche, Kraft unseres gedanklichen Handelns Dinge in die Realität ziehen können. Und ich gestehe, ich habe mich da auch dran versucht. Ich habe gedacht, naja, es klingt ja erstmal interessant und Frequenzen, die man aussendet, finden dann Frequenzen im feinstofflichen Bereich, ziehen sich an, manifestieren sich, tralala, hops, das war. Klingt zumindest mal spannend. Ich nehme es vorweg, meine persönlichen Versuche zu manifestieren. Und jetzt kann ich schon keinen klaren Satz sagen. Ich würde jetzt, also eigentlich war ich gerade dabei zu sagen, hat nicht funktioniert, aber das stimmt auch nicht. Es gibt nämlich einen Fall, zwei Fälle jetzt, das hat mich dann auch zu meinem Instagram-Post gebracht, wo es mutmaßlich funktioniert hat. Bei dem will ich nicht vorweggreifen. So unzählige Bücher sind über das Gesetz der Anziehung und Frequenzen und so weiter geschrieben worden. Also da wird jeder fündig, der in eine Buchhandlung geht und sich mit diesem Thema mal intensiver auseinandersetzen möchte. Satguru spricht davon, finde ich einen interessanten spirituellen Lehrer. Eckhart Tolle spricht davon, finde ich einen interessanten spirituellen Lehrer. Und auch Jesus wird oft zitiert mit dem tue so, als hättest du es bereits erhalten. Also wenn du etwas haben willst, tue so, als hättest du es bereits erhalten. Dann wird es dir zuteil oder ähnlich. Und das wird in der New Age Szene auch gerne so interpretiert, als wäre das ein klarer Hinweis auf die Manifestation. Das kann man natürlich so interpretieren, wenn man möchte. Bibelfeste Zeitgenossen würden sich jetzt eher dazu berufen fühlen, zu sagen, nee, das war ganz anders gemeint. Das war im Sinne von, bezieh dich auf Gott, gib dich dem Vertrauen auf Gott hin. Und dann wird es schon alles gut gehen. Ich finde bei dieser Unterscheidung wichtig, bei der traditionellen Interpretation von Jesus, dann würde man sagen, es ist ein Bezug auf Gott oder sagen wir ein Bezug auf das Große und Ganze und weg von uns selbst, weg von unserem eigenen Ego. Bei dieser New Age Interpretation, also wünsch dir was und es wird wahr, du musst nur fest genug daran glauben oder das schon ausstrahlen, die Freude darüber, und dann zieht sich das an im Frequenzfeld und manifestiert sich. Unabhängig davon, ob ich jetzt glaube oder nicht, dass das funktioniert, ist es eine auf sich selbst bezogene Technik. Also da möchte ich ja was kreieren in der Welt, damit es mir besser geht. Und da muss ich sagen, an dem Punkt finde ich die traditionelle Auslegung, der man Jesus dazu schreibt, persönlich sympathischer, denn unser Ego ist aus meiner Sicht immer noch das größte Problem von uns Menschen. Im Individuellen und auch im Kollektiven. Wenn wir rausgucken auf die Katastrophen der Welt, dann hat es immer was mit menschlichem Ego zu tun. Egos von Leadern, Egos von Männern, Frauen, Egos, individuelle Egos, kollektive Egos in Form von Parteien, in Form von politischen Strömungen, religiösen Strömungen, von mir aus sogar sportlichen Strömungen, whatever. Das hat immer was mit Ego zu tun. Und die ursprüngliche Lehre von Jesu geht eigentlich vom Individuum weg hin zu Gott. Und wenn wir Gott jetzt übersetzen wollen als lebende Energie, die das ganze Universum durchzieht, wenn wir das jetzt weniger religiös oder christlich framen wollen, dann gehe ich damit, dass das etwas ist, wo wir ein Grundvertrauen ins Leben entwickeln und aufs Große und Ganze gucken und weniger auf das, was wir selbst wollen. Denn diese New Age Interpretation ist schon wieder was. Ich will das und das und deswegen konzentriere ich mich darauf und deswegen möchte ich das in der Realität kreieren. Da hängt schon wieder ganz viel dran. Da hängt auch unter anderem natürlich schon das Potenzial der Enttäuschung wieder dran. Wenn es dann nicht klappt, bin ich enttäuscht. Und da würde man jetzt auch wieder sagen, ja, Enttäuschung ist was Gutes, denn es ist das Ende einer Täuschung. Du guckst mit klarerem Blick auf die Sache, aber es fühlt sich am ersten Moment erstmal nicht so an. Eine Enttäuschung fühlt sich erstmal schlecht an. Aber unter dem Aspekt, dass es das Ende einer Täuschung ist, dass du eigentlich dann einen klareren Blick auf die Dinge hast, ist Enttäuschung auch schon wieder was Positives. Also je nachdem, wie wir drauf gucken, können wir das ein bisschen so oder so für uns in die richtige Richtung ziehen. Aber dieses aufs Große und Ganze gucken versus auf mich selbst gucken, was will ich denn unbedingt kreieren, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Anyway, jetzt geht's ja darum, funktioniert Manifestation, ist das was Reales? Und ich wäre in erster Linie dabei zu sagen, na, Quatsch. Auf der anderen Seite habe ich mal Folgendes erlebt. Ich habe als kleiner Junge von meinem Papa, ich habe hier eins liegen, mal für diejenigen, die Videos gucken, ein Schweizer Taschenmesser geschenkt bekommen. Und irgendwie in meiner Familie, in meiner Dynastie war ein Schweizer Taschenmesser immer was ganz, ganz Tolles. Wer ein Schweizer Original-Klapp-Taschenmesser gehabt hat, wir sind oft in Wanderurlaube gefahren, da war immer alles dran, was man braucht. Zahnstocher, Korkenzieher für Weinflaschen zu öffnen. Was soll ein Bub mit einem Weinflaschenöffner? Große Klinge, kleine Klinge. Ich habe nie kapiert, für was man die kleine Klinge brauchen soll. Große Klinge, ja, kannst du mal ein bisschen Holz schnitzen, Stöckchen, vorne Spitze, Pfeil und Bogen draus bauen. Ja, ist schon klar, funktioniert. Dann noch sowas wie Nagelfeile, Nagelschere zum Ausklappen mit so einer kleinen Feder. Also ganz, ganz, ganz toll. Und mein Papa hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass man die Dinge, die man von ihm bekommen hat, ganz pfleglich behandelt. Also da musste immer dann wieder die Klinge gereinigt werden. Da gab es, glaube ich, sogar Reinigungsöl und dann wird das gehegt und gepflegt. Und das ist ja keine schlechte Sache, denn es trägt ja zur Langlebigkeit bei und das zahlt ja auch wieder auf mein Ansatz von Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ein. Also alles gut, was das angeht. Aber natürlich, wenn man ein kleiner Junge ist und man spielt damit und dann fällt es mal runter und man ritzt ins Holz rein, rutscht mal ab auf den Stein oder so. Das war immer alles große Katastrophe. Also man muss immer ganz vorsichtig damit umgehen. Und vor einem Wanderurlaub hat mein Papa mir eben so ein Schweizer Taschenmesser geschenkt mit den Worten: Bub, hier, ganz tolles Geschenk, pass ja gut drauf auf. Und das macht einem natürlich Angst als kleiner Junge. So, long story short, ich hatte also dieses kleine Taschenmesser, dieses original Schweizer Multifunktionstaschenmesser, ein richtiger Schatz in meiner Hand. Und dann waren wir wandern und wir waren in irgendeinem kleinen Dörfchen. Und ich hatte, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall waren kleine Teiche hinter dem Haus, wo wir wohnten. Und ich hatte die fixe Idee, einer Angelschnur und einem Haken und Brot Fische zu angeln. Also ich bin heute ganz klar, alles, was mit Angeln zu tun hat, alles, was der Mensch macht, um Tiere aus Spaß zu quälen, Catch and Release, alle diese Märchen, die da erzählt werden, dass Fische da nicht leiden und so weiter, alles scheiße, wirklich. Und rückblickend würde ich es gerne ungeschehen machen. Ich würde gerne sagen, ja, ich habe das nie gemacht, aber ich habe das als kleiner Junge auch gemacht. Ich fand das abenteuerlich, ne? Angelschnur in den Teich gucken, was passiert. Allerdings, und das muss ich fairerweise dazu sagen, als kleiner Junge, ich habe niemals damit gerechnet, dass da ein Fisch anbeißt. Ich also diese Angelschnur angebunden an Stock, Angelhaken dran, Stück Brot dran, Tom Sawyer-mäßig dieser Angel in den Teich geworfen und dann hat es nicht lang gedauert und dann hat er tatsächlich einen Fisch angebissen. Und dadurch, dass ich das gesehen habe, dass da ein Fisch anbeißt, habe ich mich so erschreckt, dass ich den Stock losgelassen habe und dann gesehen habe, wie dieser Stock auf diesem kleinen Teich entlang schwimmt. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, da hat jetzt wirklich, wirklich, wirklich ein Fisch angebissen und dem steckt jetzt dieser Haken im Maul und der zieht jetzt diese Schnur mit sich und das Holz mit sich, der kann nicht mehr so schwimmen, wie er will. Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Also das muss ich sagen, diese Empathie hatte ich schon, wenigstens diese Empathie hatte ich schon als kleiner Junge. Und nach der ersten Aufregung habe ich dann beschlossen, okay, ich nehme mein Taschenmesser, ich gehe ins Wasser. Und ich versuche, zumindest diese Angelschnur durchzuschneiden, damit der Fisch wieder möglichst frei schwimmen kann. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr im Einzelnen. Ich weiß, ich war damals noch kein zertifizierter Eisbadecoach. Ich war nicht an kaltes Wasser gewöhnt. Ich habe mich bis auf die Unterhose ausgezogen, bin in diesen Teich rein. Es war Herbst, es war saukalt. Ich hatte dieses Taschenmesser in meiner einen Hand, hab diesen Stock versucht zu greifen, hab versucht, möglichst tief unten diese Angelschnur durchzuschneiden, damit dieser Fisch möglichst wieder frei schwimmen kann und sich nicht verheddert oder so. Ich weiß nicht mehr, ob ich es geschafft habe, diese Schnur durchzuschneiden. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, ich habe ganz viel Staub auf dem Grund aufgewirbelt und durch die Kälte, durch die Klammheit von meinen Fingern habe ich das Messer losgelassen. Hab voll die Panik bekommen, hab dann in diesem aufgewühlten Wasser, du hast nichts mehr gesehen, mit dem Kopf runter versucht, am Teichboden abzutasten, weil in dem Moment die Worte meines Vaters, Bub, pass bloß auf das Taschenmesser auf, die kamen natürlich wieder in meinen Kopf rein und damit auch so eine Angst vor meinem Vater, der hat mir jetzt nicht den Kopf abgerissen, aber der hat mir eine Standpauke gehalten, der hat mir wieder erzählt, was das alles kostet und dann wäre er enttäuscht gewesen, dass ich das nicht gut behandelt habe und. Also für ein kleiner Junge, das war richtig psychokrass für mich gewesen, dass ich das wertvolle Taschenmesser verloren habe. Ich habe getastet, ich habe es nicht gefühlt, mir wurde immer kälter, ich bin dann aus diesem Teich raus, Klamotten genommen, zum Haus, habe versucht, mich aufzuwärmen, habe den guten alten Afterdrop Fehler natürlich gemacht, weil ich es nicht wusste. Dazu wollte ich mal die Folge Afterdrop des Lebens hören vom Podcast Heldenstunde. Hab mich natürlich unter die warme Dusche gestellt und hab so richtig, richtig krass angefangen zu zittern und zu frieren. Richtig krasse Erfahrung. Und natürlich psychologisch auch noch wichtig, dieses Gefühl, dieser Fisch, empathisch, hat mir leid getan ohne Ende. B, dieses Messer, was ich verloren habe. C, die vorgestellte imaginäre Enttäuschung in den Augen meines Vaters, wenn er das rauskriegt, dass ich dieses Messer verloren habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ich habe das dann 2 Tage lang mit mir rumgetragen, dieses Thema. Ich habe immer versucht, mir nichts anmerken zu lassen, aber die Laune dieses kleinen Jungs war absolut im Keller. Der Urlaub war für mich sozusagen gefühlt gelaufen. Und ich habe eigentlich unaufhörlich an dieses Schweizer Taschenmesser gedacht. Scheiße, dass das passiert ist. Scheiße. Diese ganze Geschichte war emotional so aufgeladen für mich. Also einmal diese Empathie mit diesem armen Fisch, der überhaupt nichts dazu kann, dass da so ein kleiner, dummer Junge Tom Sawyer und Huckleberry Finn spielen will und seine selbstgebaute Angelrute da in den Teich wirft. Das zweite, diese Erinnerungen an dieses Rumtasten in diesem aufgewühlten Wasser, diese Hilflosigkeit, blind sozusagen, du findest es nicht mehr, du musst irgendwann aufgeben, weil es dir einfach zu kalt ist. Und das dritte, dieses emotionale Ding, was würde mein Vater sagen, wenn er jetzt schon wüsste, dass ich dieses Taschenmesser verloren habe, um Gottes Willen. Und diese emotionale Aufladung ist in dem Moment sehr, sehr interessant, weil das wird immer beim Manifestieren gesagt, je emotionaler du das fühlst, was du dir da vorstellst, desto eher ziehst du das in die Realität. Deswegen hole ich auch so intensiv aus an dieser Stelle. Also 2 Tage später, 3 Tage später, wir waren irgendwo wieder wandern. Meine Eltern saßen in einem Restaurant. Dieses Restaurant war an einem großen Flussbett. Dieses Flussbett war aber nur noch in der Mitte mit so einem Rinnsal befüllt. Links und rechts waren Steine, wo man laufen konnte. Und das ist natürlich für mich so als kleiner Junge auch immer, heute noch wäre das ein idealer Naturspielplatz, da über Steine drüber zu laufen, zu klettern, ums Flussbett herum an den breiten Stellen drüber springen oder Steine und einen Pfad bauen durchs Wasser durch und solche Sachen. Liebe ich. Und ich spiele da. Kumpel von mir war noch mit dabei, also von einem noch befreundeten Ehepaar. Zu viert haben wir Urlaub gemacht und wir laufen also als Jungs in diesem Flussbett rum. Und auf einmal sehe ich was Rotes in diesem Flussbett aufblitzen. Und ich gucke einen zweiten Blick hin und ich gucke genau hin. Und das Wasser hat sich ja bewegt, das war ja nicht still, also es war nur so zu erahnen. Und ich gucke da hin und ich sehe tatsächlich da so ein Multifunktionstaschenmesser in diesem Flussbett liegen. Liebe Leute, was ist das bitte für eine Story? Was ist das bitte für ein Zufall? Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass das Messer, was ich da gefunden habe, nicht ein original Schweizer Taschenmesser war, sondern ein etwas qualitativ nicht ganz so hochwertiger Nachbau. Es war nicht dieses feine Weinrot. Ich glaube, die Firma heißt Verinox oder so ähnlich. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nichts Original. Es war ein Nachbau. Aber trotzdem war das für mich so, wow, vielleicht merkt es mein Papa überhaupt nicht. Ich habe jetzt wieder so ein Taschenmesser. Also es war für mich einfach unglaublich. Ich weiß, dass ich später diese Geschichte in meiner Klasse in der Schule erzählt habe. Und mein damaliger Klassenlehrer murmelte etwas von Duplikation der Ereignisse. Und er hat mir diese Geschichte nicht geglaubt. Er hat gesagt, ich glaube dir diese Geschichte nicht, das hast du dir ausgedacht, das hast du erfunden. Und erst als er später mal auf einem Elternabend meine Mutter gefragt hat und die diese Story bestätigt hat, hat er mir das dann offensichtlich geglaubt. Also so unglaublich war diese Story. Naja, mein Papa hat trotzdem natürlich rausbekommen, dass das nicht das Originaltaschenmesser war. Dann gab es auch Drama, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, das war alles nicht gut genug. Und deswegen bin ich dann noch später dann nochmal zu diesem Haus gefahren mit diesem Teich und habe, und jetzt hat er sich ja das Wasser wieder gesetzt, jetzt war dieser Teich wieder kristallklar und siehe da, nach ein bisschen Suchen vom Ufer aus, habe ich mein Messer auch auf dem Grund liegen sehen. Das heißt, nochmal Klamotten aus, nochmal in Unterhosen ins Wasser rein, diesen Punkt anfixiert, ja, nicht aus den Augen verlieren, falls wieder Grund aufgewirbelt wird und ich nichts sehen kann, dass ich noch weiß, wo ich hingreifen muss. Messer gegriffen, Messer wieder gehabt, hatte ich plötzlich 2 Multifunktionstaschenmesser und habe mich gefühlt wie ein König auf Erden. Also, und jetzt nach dieser Story frage ich euch, war das Manifestation? War das durch die krassen Emotionen aufgeladenes? Hat mich da das Schicksal, hat mich da die das Gesetz der Anziehung und die gleichen Frequenzen, haben die mich genau an diesen Punkt geführt, wo so ein Messer gelegen hat? Oder war das purer Zufall? Was glaubt ihr? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass ich später dann viel, viel später, viele, ja, vielleicht ein Jahrzehnt später, als ich angefangen habe, Musik zu machen, ist mir auch ein spirituell / esoterisches Handbuch in die Hände gefallen, wo es auch um das Manifestieren ging. Und da habe ich mich zum allerersten Mal ein bisschen ernsthafter mit diesen Konzepten auseinandergesetzt. Und da ich damals Mitte der 90er unbedingt Hip-Hop-Star werden wollte, habe ich das ganz intensiv betrieben. Also ich habe mir vorgestellt, wie das dann ist auf der Bühne und die Lichter und das Publikum und die Musik und alles ist toll und alles ist geil und wir gehen auf Tour. Und ich habe diese Emotionen versucht zu spüren, um dieses Ereignis in die Realität zu bekommen. Und das habe ich sehr intensiv und auch oft gemacht. Und siehe da, aus mir ist kein Hip-Hop-Star geworden. Das war damals relativ schlimm für mich. Heute rückblickend bin ich da sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass das nicht funktioniert hat. Aber da hätte ich auch gesagt, naja, da ist jetzt in dem Beispiel ist jetzt auch sehr viel Emotion und sehr viel, sehr klares, fantasievolles Ausmalen der Szenarien und auch immer wieder passiert. Und das hat sich trotzdem nicht in der Realität manifestiert. Hatte das Universum oder hatte der liebe Gott dann doch einen besseren Plan als das? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Was mich jetzt eigentlich zu diesem Post auf Instagram gebracht hat, war die Tatsache, dass ich vor einem oder vor zwei Jahren an meinem Miniteich, Querverweis zur Miniteich-Folge vom Podcast Heldenstunde, da steht ein Stück Zaun, mehr oder weniger als Deko. Und ich habe mir schon des Öfteren gedacht, es wäre doch sehr, sehr schön, wenn dieser Zaun zum Beispiel mit Efeu komplett grün wäre. Dann wäre da noch mehr Lebensraum. Da könnten vielleicht noch irgendwelche Insekten dann ihre Nester reinbauen. Und siehe da, dieses Jahr im Frühjahr, jetzt ist ja die Zeit, wo es wieder ein bisschen wärmer und heller draußen wird, wir hatten jetzt einige schöne Tage direkt am Stück, saß ich morgens wieder an meinem Miniteich und sehe, da wächst Efeu unter dem Zaun. Und das war ja auch wieder so ein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich daran geistig gearbeitet habe, dass da Efeu wächst, sondern da war nur so eine Idee. Und jetzt wächst da Efeu. Und so bin ich überhaupt wieder auf dieses Manifestationsthema gekommen. Meine Conclusion zu dem Thema war dann, entweder ich habe da tatsächlich schon Efeu hingepflanzt vor ein oder zwei Jahren und erinnere mich nicht mehr daran. Und das wäre nicht das erste Mal, dass ich mich an solche Sachen nicht erinnere. Also das wäre jetzt gar nicht so weit hergeholt. Möglichkeit zwei, manifestieren funktioniert. Punkt. Möglichkeit drei, es ist eben Zufall, dass da Efeu aufgegangen ist. Genau wie es Zufall gewesen sein kann, dass dieses Messer in diesem Flussbett lag. Genauso wie es Zufall war, dass ich eben nicht in den 90er Jahren großer Hip-Hop-Star geworden bin. Ja, und ich habe da jetzt keine finale Antwort darauf. Ich kann mir vorstellen, und das ist vielleicht die Lehre, die wir aus dem Ganzen ziehen können. Wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, wenn wir uns unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache richten, von der wir glauben, dass es eine gute Idee ist. Und nur weil wir glauben, dass es eine gute Idee ist, heißt es noch nicht, dass es wirklich für unser Leben eine gute Idee ist. Also Stichwort 90er Jahre Hip-Hop-Star. Ich glaube, ich wäre da nicht sehr glücklich geworden. Das war damals, ich weiß nicht, wie heute die Musikbranche tickt, aber damals war das ein Haifischbecken. Da waren auch sehr, sehr unangenehme Personen, teilweise Knüppelverträge mit den Major-Labels und so weiter und so weiter. Für jetzt zu weit, rückblickend bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Und die Frage, die man sich immer stellen kann, wenn Dinge nicht funktionieren, ist, wer weiß, für was es gut war. Das ist übrigens ein Lieblingsspruch meines Papas. Der hat immer gesagt, wer weiß, für was es gut war. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr weiser Spruch, wenn etwas nicht funktioniert. Wir können nicht wissen, für was das gut war, warum das gerade nicht funktioniert hat. Und da sind wir vielleicht wieder bei Jesus und Gott und dem Großen und Ganzen, dieses Grundvertrauen ins Leben. Das Leben wird schon wissen, was gut ist für uns. Wer sind denn wir kleine Existenzen, die wir auf dieser Erde herumirren, dass wir glauben, dass wir wissen, was das Beste für uns ist? Dieses Grundvertrauen aufzubauen, ins große Ganze, ins Leben, wenn man sich da reinfallen lassen kann, von mir aus nenn es Gott, wenn du dich in Gott reinfallen lassen kannst oder nenn es Universum oder nenn es universelle Intelligenz oder Grundfrequenz oder whatever. Wenn du dieses Vertrauen hast, geht das Leben leichter von der Hand. Und wenn du dich, und da sind wir wieder beim Thema Manifestieren, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, verschiebt sich dein Fokus. Das hat auch einen psychologischen Begriff. Der Bader-Meinhof-Effekt heißt es, glaube ich. Da könnt ihr mal googeln, Bader-Meinhof-Effekt, was es damit auf sich hat. Das ist etwas, sobald ihr darüber in Kenntnis oder euren Fokus drauf richtet, begegnet euch dieses Thema oder diese Sache immer und immer wieder. Ein typisches Beispiel, was vielleicht jeder kennt in unserem Alter, ist, ihr interessiert euch zum allerersten Mal für eine bestimmte Automarke, weil ihr auf der Suche seid nach einem neuen Auto und ihr habt diese Automarke noch nie vorher wahrgenommen, aber jetzt bei der Recherche habt ihr diese Automarke gefunden und die gefällt euch und plötzlich seht ihr diesen Autotyp auf der Autobahn, um die Häuserfront geparkt, auf dem Parkplatz von eurer Firma steht einer in der Farbe und in der Farbe und plötzlich sticht euch das ins Auge und ihr denkt so, huch, ist das ein universelles Zeichen, dass ich dieses Auto unbedingt kaufen soll? Nein, nur euer Fokus hat euch verschoben. Diese Autos standen auch und fuhren auch vorher schon an der Ampel, auf der Straße, in eurem Dorf, in eurer Stadt, nur da habt ihr sie nicht wahrgenommen, weil euer Fokus nicht darauf konzentriert war. Und diese selektive Wahrnehmung, wie man das auch nennt, wenn man seine Perspektive auf Dinge ändert, dann kann das buchstäblich die eigene Welt komplett verändern. Zumindest die Wahrnehmung, die persönliche, die wir darauf haben. Und wenn wir uns jetzt Dinge vorstellen und vorstellen, Ideen sind ja wirklich dann der allererste Schritt, um etwas in Realität zu bauen. Aber das bedeutet nicht, dass wir im Schneidersitz auf der Couch sitzen und dann manifestiert sich das plötzlich per Zauberhand im Leben, sondern da ist nur die Idee und dann müssen wir das bauen oder beauftragen oder zumindest im Internet bestellen, dass es geliefert wird. Sonst wird es sich nicht auf magische Art und Weise in unserem Wohnzimmer manifestieren. So jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Zum Beispiel die Außenvoliere von unseren Vögeln. Das war am Anfang natürlich ein Gedanke. Okay, Bretter, Pfosten, Stahlgitter, Edelstahlgitter, eine Dachkonstruktion. Und dann war das als allererstes eine Idee im Kopf, ganz feinstofflich. Und dann war das plötzlich ein Plan auf dem Papier. Da war das schon etwas reeller. Es war schon auf Papier. Ich raschel mal mit Papier als auditiver Effekt im Podcast. Und dann hat man das aufgeschrieben mit einem Stift. Und dann war das schon in der Zweidimensionalität sozusagen in unserer Realität. Und dann kauft man die Dinge im Baumarkt und dann baut man sie zusammen und dann wird es plötzlich ein dreidimensionales Gebilde. Und dann endet es als Video auf Instagram, wenn die Vögel draußen bei Regen da ihre Flügel spreizen und jeder sagt, ach wie süß. Aber diese Voliere wäre nicht da, wenn wir nicht das Holz und das Stahlgitter gekauft hätten und hätten es zusammengebaut. Und es wäre auch nicht entstanden ohne unsere guten Freunde, die uns dabei geholfen haben und er Ingenieurs und gesagt hat, überhaupt gar kein Problem, das kriege ich hin. Ich hätte das nie hingekriegt. Ich hätte das niemals in die Realität umgesetzt. Ich hätte da jahrelang recherchiert dafür und hätte dann wahrscheinlich eine fertige Voliere gekauft, weil ich gedacht habe, sicher ist sicher. Aber der hat das super gemacht und dank all dieser helfenden Hände ist es dann in die Realität gekommen. Aber natürlich die Idee und der Gedanke daran, das ist das Erste, was passiert und ist sozusagen der Grundstock und das Fundament für das, was dann mal real wird. Also wir haben es mit einem Perspektivwechsel zu tun, Stichwort selektive Wahrnehmung. Wir haben es mit einer Idee zu tun und dann müssen wir aus meiner Sicht tätig werden. Und vielleicht würde mir ein Esoteriker widersprechen und würde sagen, nee, brauchst du nicht. Du musst nur mit genug Intensität und Dankbarkeit und Freude daran denken und das aussenden und das passiert dann. Und da, liebe Leute, kommt ihr ins Spiel, weil ich bin an dem Punkt zu Ende mit meinen Überlegungen und vielleicht ist es mir noch nicht oft genug passiert, dass ich da ein Muster erkenne. Ich glaube immer noch, dass wir das mit unseren Händen dann bauen müssen, unsere Ideen. Aber vielleicht hat ja von euch jemand eine andere Erfahrung gemacht und gesagt, ja, ich glaube, bei The Secret ist es so ein Beispiel, wo sich angeblich dann jemand eine bestimmte Feder vorgestellt hat mit einer besonderen Farbe und hat dann ein paar Tage später genau diese Feder vorm Haus liegend gefunden. Und vielleicht gibt es solche Geschichten bei euch, wo ihr sagt, ja, ich habe mir das vorgestellt und dann ist es auf magische Art und Weise in mein Leben gekommen. Und diese Geschichten würden mich interessieren. Wenn ihr Lust habt, dann kommentiert die doch mal unter diesem Podcast in der Kommentarfunktion von Spotify oder von Apple oder beim Podcatcher eurer Wahl. Und ich hoffe, ich bekomme das dann mit und dann kann ich bei der nächsten Folge entsprechend mal darauf reagieren oder diese Geschichten auch vorlesen. Weil das würde mich wirklich interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr das vielleicht auch als ganz handfeste spirituelle Technik übt und tut in eurem Daily To-Do und sagt, ja, es gibt ja auch dieses berühmte Parkplatzbeispiel, wo sich Leute einen Parkplatz wünschen und manifestieren. Und dann ist der genau da in der City, wo sie sich den vorstellen. Das habe ich auch schon oft gemacht. Und manchmal hat es funktioniert und manchmal hat es eben nicht funktioniert. Also ich habe da auch nicht, also ich kann auch nicht behaupten, das funktioniert immer. Es funktioniert erstaunlich oft, ja, aber es funktioniert auch nicht immer. Also eine Garantie scheint es nicht zu geben. Woran liegt's, wenn es nicht funktioniert? Möglicherweise war mein Glaube nicht stark genug oder am Ende ist es vielleicht doch einfach nur Zufall. Wie steht ihr dazu? Das würde mich interessieren, eure Erfahrung mit dem Manifestieren. Ey, liebe Leute, knackige, naja, doch halbe Stunde Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Meinung zu diesem Thema, finde ich wahnsinnig spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.